Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, in Altensteig. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, muss ich ganz offen sagen, dass aus diesem kleinen Städtchen, ich habe gehört 20.000 Einwohner, ungefähr mit Eingemeindungen, ja. Wie viel? Mit Eingemeindungen. Also 10 plus Eingemeindungen, 20. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Geschichtsunterricht hier für euch, ja. Zumindest seid ihr keine Großstadt, okay, da sind wir uns einig. Also, und dass ihr hier so mit so eine mega Gemeinde ist, also das ist wirklich ein Erweckungsgebiet hier, ja. Macht weiter so, werdet nicht weniger, sondern mehr, ja. Hier geht so viel Segen aus. Und ich habe ein Thema gewählt, was natürlich herausfordernd ist, weil ich glaube, dass nicht jeder begeistert ist, mit dem Thema Christenverfolgung sich zu beschäftigen. Ihr seid trotzdem gekommen. Gibt es attraktivere Themen? Mit Sicherheit, als das Thema, er spricht über Christenverfolgung. Und ich kann euch eins sagen, ich habe, als ich vor circa 20 Jahren bei Open Doors angefangen habe, nichts von Christenverfolgung in der heutigen Zeit gewusst. Meine Kernfrage war gewesen, als ich dann das erste Mal so eintauchte in das Thema, warum weiß das keiner oder fast keiner? Warum habe ich in den Gemeinden, in denen ich war, nie was zu diesem Thema gehört? Warum hat man nicht für unsere verfolgten Geschwister gebetet, wenn es doch so viele gibt? Und das war für mich ein Riesenfragezeichen. Und ich saß damals ganz alleine, ich sage jetzt mal immer im Hobbyraum bei uns, wo die Spielsachen der Kinder waren, da habe ich alleine mehr oder weniger angefangen. Es gab noch einen Mitarbeiter, der war dann so Richtung Seesen und eine Halbtagssekretärin. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich nichts gehört? Und Herr, wie machen wir denn das jetzt gemeinsam, dass die Gemeinden in Deutschland etwas von diesem Thema hören und dass sie das letztendlich auch aufnehmen? Und die Kernfrage, und die habe ich dahinter gesetzt, hinter das Thema Christenverfolgung, was hat das mit uns zu tun? Und es scheint doch sehr weit weg zu sein. Jedenfalls für mich war es sehr, sehr weit weg. Hinzu kommt, wenn ich euch so ein paar Sachen von mir erzähle, es geht nicht um mich, aber ihr sollt wissen, wo ich herkomme. Meine Eltern, Großeltern, alles gute Baptisten. Ich bin in einer kleinen Baptistengemeinde in einer relativ ähnlichen großen Stadt wie hier, in Altensteig, aufgewachsen. Ich habe Gottesdienstleitung ab und zu gemacht. Und dann gab es einen Trend. Ich denke, jetzt entsteht ein Movement in der Gemeinde und Vorsicht, wir müssen aufpassen. Da gab es plötzlich Leute, die gingen mit Gitarre vor. Plötzlich wurde ein Schlagzeug auf die Bühne geschafft. Und ich habe gedacht, Vorsicht. Hier geschieht irgendetwas und ich muss wissen, wo das herkommt. Hier ist ein Movement in der Gemeinde und wir sollen aufpassen, ne, dass da nichts geschieht, was gefährlich ist. Und ich empfand das als gefährlich, weil ich dachte, das ist jetzt ein Movement, das kommt aus den USA, schwappt hier rein und wir sollten doch eigentlich standfest sein. Wir sind doch gute Deutsche. Und dann habe ich plötzlich gesehen, da standen Leute auf, während die spielten vorne und mit dem Schlagzeug. Und ich habe gedacht, das ist ja eine Unverschämtheit. Da stehen die Leute auf und verdecken den anderen die Sicht. Dann heben die auch noch Hände, denken die denn, die sind näher am Herrn? Und dann habe ich den Lobpreisleiter angerufen. Ich wusste das Wort damals noch nicht so richtig zu buchstabieren, aber es gab ja dieses Movement. Also habe ich den Lobpreisleiter angerufen, ich hatte Gottesdienstleitung und ich habe ihm klipp und klar zu verstehen gegeben, nachdem ich festgestellt habe, dass die Strophen immer wieder sangen, habe ich gesagt, du, der Herr versteht's, wenn wir die Strophe einmal gesungen haben. Und er war ganz eingeschüchtert. Okay, es war der Beginn eines Aufbruchs für mich persönlich gewesen, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, hier geschieht irgendwas und ich konnte mir das nicht wirklich erklären. Was ist denn mit den Leuten los? Die haben nicht geschauspielert, die haben die Augen geschlossen und du hast gemerkt, das ist eine Hingabe. Und ich habe das alles nur mit meinem Kopf gemacht. Ich habe immer nur gedacht, das ist richtig, das ist falsch, so musst du das machen. Und plötzlich in der kleinen Baptistengemeinde, entstand ein Movement. Irgendwann, durch Bettina, auch meine Frau, die hat sich immer schon ein bisschen weitergebildet als ich, da kam dann irgendwo das Element rein, der Heilige Geist übrigens, da steht was in der Bibel. Und da geschieht mehr. Und sie hat mir dann immer wieder erzählt, was sie gelesen hat und was da war. Und ich war dann also immer wieder überrascht und habe gedacht, okay, es gibt das Wort und jetzt verstehe ich immer mehr, es gibt den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist passiert nichts. Kannst du auch ein Movement, entsteht auch kein Movement. Movements entstehen immer nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Du kannst natürlich einen Verein gründen und da geht es auch eine gewisse Phase des Movements. Aber etwas, was inspiriert ist, was bleibt, was Power hat, geht nur mit dem Heiligen Geist. Und für mich hat sich dieses Thema immer mehr eröffnet und irgendwann war für mich auch die Frage etwas mehr da, gibt es denn noch mehr als die Baptistengemeinde in Kelkheim? Und ich habe dann festgestellt, so Schritt für Schritt, es gibt tatsächlich noch mehr. Und was ist eigentlich entscheidend? Wir als Deutsche, das habe ich dann festgestellt, wir definieren uns meistens über Denomination. Aber Jesus hat nie über Denomination definiert, sondern nur, er spricht von seinen Nachfolgern, von den Menschen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen und die seine Identität in sich tragen. Und das musste mir erstmal eröffnet werden. Sonst würde ich heute hier gar nicht stehen, sonst würde ich wahrscheinlich auch Gottesdienstleitung in der Baptistengemeinde weitermachen und ich würde nichts verstanden haben. Das ist auch sehr gut gewesen und wichtig. Aber der Herr möchte uns seine Weite zeigen. Er möchte, dass wir mit ihm auch heute Morgen in eine Vogelperspektive kommen, nämlich in eine Perspektive, die noch weiter ist. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Der Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, der hatte schon früher diesen Blick. Denn das war jemand, ihr werdet das vielleicht, ich weiß nicht, ich drehe mich mal um, genau. Das ist Bruder Andrew, das ist das Buch Der Schmuggler Gottes. Wer es noch nicht gelesen hat, kann es nachher am Büchertisch da hinten kriegen. Da haben wir so einen kleinen Tisch aufgebaut. Der Schmuggler Gottes hat irgendwann sich die Frage gestellt, als er dann so eine Zeitschrift gesehen hat. Er war junger Missionar und da hat er dann gelesen, es gibt ein großes Jugendfestival der kommunistischen Jugend in Warschau. Und da kommen Zehntausende hin und ich möchte verstehen, er hat sich dafür interessiert, was treibt eigentlich diese Leute an? Was ist das für eine neue Religion? Diese Religion, die so viele junge Leute begeistert, dass sie mit Fahnen durch die Straßen, singend durch die Straßen ziehen, was ist das? Und er ist dorthin gereist und er hat dann festgestellt, dass es dort Christen gibt. Er hat nach Christen gefragt. Und dann hat er die Christen besucht und hat wiederum festgestellt, dass diese Christen völlig abgeschnitten waren von den Christen aus dem Westen. Sie fühlten sich vergessen, sie hatten den Eindruck, sie sind für sich alleine. Und sie haben ihm gesagt, da, dass du heute hier bei uns bist, das ist mehr Ermutigung als ganz viele Predigten. Allein, dass du da bist und dass du zeigst, du stehst mit uns, du hast uns gesucht. Und du hast uns gefunden. Und er hat damals diesen Berufungsvers bekommen, als er auf einer Bank saß. Er sagt, wie durch einen Schleier von Tränen. Und er hat gespürt, wie der Heilige Geist ihn gezogen hat in diesem Moment, als sein Blick auf diese Bibelstelle aus Offenbarung 3, Vers 2 fiel. Werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und dieses Werde wach habe ich lange überlesen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe immer nur gedacht, ja, es geht darum zu stärken, was übrig ist, nämlich die Christen, die unter enormer Verfolgung sind und die zersplittert sind und die wir suchen müssen in Nordkorea oder in anderen Gebieten oder in Afghanistan, die isoliert sind, die gilt es zu stärken, damit sie nicht absterben. Aber ich habe verstanden, das ist kein Job für Open Doors. Also wir definieren uns auch oft über Missionswerke. Ja? Ihr seid ja auch hier gut vernetzt weltweit. Aber ich möchte euch eins sagen. Ich musste verstehen, dass es nicht darum geht, dass Open Doors die entscheidende Instanz ist, um verfolgten Christen zu helfen. Wir können gar nichts tun, wenn nicht verstanden wird, dass es hier um Leib Christi geht. Und für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt der Erkenntnis, dass es anfängt mit Aufwachen. Ich habe irgendwann mal in der Bibel nachgelesen, wie oft das Wort Wachen, Aufwachen vorkommt, und es ist erstaunlich viel. Und es ist immer dann ganz besonders wichtig, wenn es in eine kritische Situation reingeht. Wir alle, und ich nehme mich nicht aus, werden über die Zeit schläfrig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es wieder ein Ruck gibt, ein Schütteln gibt. Bruder Endro hat das mal so gemacht, ich fand das mache ich heute nicht. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch ankäme, aber er hat bei einer Predigt vorne gestanden, hat in die Runde geschaut, hat dann den Kopf geschüttelt, hat die Bibel genommen und hat sie da hinten in die Ecke geschmissen. Und hat gesagt, ich weiß nicht, warum ich hier bin, macht ja sowieso keiner, was in der Bibel steht. Und das war natürlich ein ziemlich steiler Start. Und dann hat irgendjemand Halleluja gerufen, irgendwann hat er sie wieder geholt. Gut, er hat dann wieder weitergemacht und dann hatte jemand Halleluja gerufen, hat er gesagt, du kannst, steh mal auf. Du hast Halleluja gerufen und du hast Amen gesagt da hinten, bist du bereit zu gehen? Und man hatte das Gefühl, alle ducken sich ab. Es war eine Art von Aufwachen. Wir hören oft gute Botschaften und gute Predigten, aber ich sage euch ganz ehrlich und ich beziehe mich damit ein, frag mal jemanden nach einer Woche, was das war, was du mitgenommen hast und was du verändert hast in deinem Leben, und du wirst feststellen, dass die meisten das wissen, nämlich die, die Gottesdienstleitung gemacht haben oder die den Lobpreis gemacht haben, die sich als Team abgestimmt haben, die sagen, ja, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, es ging um das Thema. Aber das ist der Beginn von wach auf und stärke. Und das ist eine Botschaft, die Bruder Endro damals wirklich mitgenommen hat, dieses Aufwachen. Bruder Endro ist am vorletzten Mittwoch zum Herrn gegangen, mit 94 Jahren in einem gesegneten Alter. Und er hat sich so gesehnt, zu seinem Jesus zu kommen. Und es war ein Mann, der demütig war. Weil er hat gesagt, auf seinem Grabstein, vielleicht haben es einige gelesen, hat er gesagt, ich möchte mal, dass auf meinem Grabstein steht, he did what he couldn't. Er tat, was er nicht konnte. Weil das kannst du nur mit Jesus, und das, was er getan hat, hat er nur gewusst in diesem festen Bewusstsein, ich kann das nicht alleine, sondern ich kann nur mit Jesus vorangehen. Ohne Jesus kann ich nichts tun. Ist uns das bewusst? Ist uns auch bewusst, wenn wir in Phasen des Lebens sind, wo wir uns schwach fühlen, dass uns bewusst wird, dass Jesus in meiner Schwachheit meine Stärke ist? Ich glaube, das haben wir auch vergessen. Also aufwachen und verstehen, Jesus ist meine Stärke, gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts bewegen. Und Bruder Endro sah sich einer Situation gegenüber. Er kriegt eine Berufung. Stellt euch vor, du bist ein Mann, ja, ein Mann, der eine Berufung für die ganze Welt bekommt. Also so, stärke das, was abzusterben droht. Ghetto. Wie viele Länder gibt es auf der Erde? Ein paar. Und jetzt stärke das, was abzusterben droht. Wenn Bruder Endro das so verstanden hätte, dass er das alleine tun sollte, ganz offen gesprochen, er hätte sagen können, na gut, dann brauche ich noch mal eine Portion mehr Glauben. Aber eigentlich unmöglich. Bruder Endro hat verstanden, dass dieser Auftrag nicht sein Auftrag alleine ist, sondern dass das immer nur der Auftrag sein kann, der allen Christen gilt. Aber einer wird meistens rausgerufen und er beginnt und dann entsteht etwas Großes. Und es ist etwas Großes entstanden, denn wenn ich heute in Gemeinden bin, und das ist für mich die größte Freude, und dann kommen Leute, auch heute Morgen kam jemand auf mich zu und gesagt, wir beten für verfolgte Christen. Es ist etwas passiert. In den 20 Jahren haben Menschen angefangen, das Anliegen in ihr Herz zu nehmen und zu beten für ihre verfolgten Geschwister. Was ist die gegenwärtige Situation eigentlich der Christen in Verfolgung? Der Guettin hatte schon gesagt, es gibt den Weltverfolgungsindex. Der Weltverfolgungsindex war ursprünglich für Open Doors nichts anderes als ein Planungsinstrument. Wir wollten Prioritäten setzen, wo wir am intensivsten helfen müssen, weil die Verfolgung am intensivsten ist. Wir müssen Prioritäten setzen, auch heute, weil es gibt zu viele verfolgte Christen. Wir sprechen im Moment von ca. 360 Millionen verfolgten Christen. Und das sind nicht nur leichte Level von Verfolgung, sondern mindestens die ein hohes bis extremes Maß an Verfolgung erleiden. Und 360 Millionen, das ist nicht die Aufgabe für ein Werk. Das ist die Aufgabe des Leibes Christi. Und deshalb fängt es hier schon an. Was hat das mit uns zu tun, Christenverfolgung? Und ihr seht im Hintergrund diesen Weltverfolgungsindex. Und immer dann, wenn der Weltverfolgungsindex veröffentlicht wurde, dann kam öfter so dieser Gedanke rein, das sind ja nur schlechte Nachrichten. Schau dir die Länder an, besonders dunkles Rot, da werden Christen extrem verfolgt. Orange, in Anführungszeichen, nur unter einem hohen Maß an Verfolgung. Und ich habe irgendwann diesen Gedanken gehabt, dass ich dachte, nachdem ich eine Spiegelreporterin interviewt hat und hat gesagt, nachdem der Index veröffentlicht wurde, ja, Herr Rode, dann sagen Sie mir doch mal, was kann man tun, damit diese Verfolgung aufhört? Man merkt ja, Sie als Werk schaffen es ja auch nicht. Und da habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Verfolgung können wir sofort oder sehr schnell beenden, indem wir aufhören, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Wenn die Christen dort sich nicht mehr zu Christus bekennen, nicht mehr das Evangelium weitergeben und nicht bereit sind, einen Preis für Jesus zu zahlen, in diesem Moment wird die Verfolgung sehr schnell abnehmen. Und insofern habe ich verstanden, persönlich, dass die Plätze der Christenverfolgung immer auch Plätze der Hoffnung sind. Stellt euch vor, es gibt kein Rot mehr auf dieser Karte. Was ist die Kernaussage? Es gibt keine verfolgten Christen mehr oder es gibt keine Christen mehr, die das Evangelium weitergeben, die Botschaft der Hoffnung. Und das ist eigentlich der entscheidende oder die entscheidende Aussage. Solange wir dort noch Rot auf der Karte haben, gibt es dort eine bekennende Gemeinde, die bereit ist, einen hohen Preis zu bezahlen. Und das sind unsere Geschwister. Und man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, warum werden eigentlich friedliche Christen verfolgt? Also habe ich immer wieder gehört, ja, aber die tun doch keinem was, die beten, die sind doch jetzt nicht so, dass sie Revolutionäre sind, sie wollen keine Machthaber stürzen. Warum werden Christen eigentlich verfolgt? Wer wird eigentlich verfolgt? Und das ist mir nochmal deutlich geworden in Apostelgeschichte 9, in den Versen 3 bis 5. Und das lese ich mal vor. Da heißt es, aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn, nämlich den Saulus, von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und was sagt Saul? Er sagt, wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser. Es ist doch eigentlich eine Aussage, die, finde ich, bedenkenswert ist. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul war auf dem Weg, um Christen ins Gefängnis zu schmeißen. Und Jesus ins Gefängnis zu schmeißen, geht das? Nein, er konnte Jesus nicht direkt ins Gefängnis werfen, aber Jesus macht deutlich, Verfolgung hat immer etwas mit ihm ausschließlich zu tun. Wir können viele Gründe für Verfolgung benennen. Am Ende fokussiert sich alles auf die Kernfrage, wer bist du in Christus? Das ist die Kernfrage letztendlich für jeden Christen, auch für uns hier. Satan möchte die Identität in Jesus in uns auslöschen. Und wir müssen sehr achtsam sein und müssen schauen, wo bin ich im Prinzip gefährdet, dass die Identität in Jesus Christus ausgelöscht wird in mir. Und das ist das, was versucht wird mitten in der Verfolgung. Ohne eine Jesus-Identität, wo wir wirklich wissen, das ist meine Identität. Es ist nicht meine Identität, dass ich sage, ja, ich heiße Markus, das ist meine Identität. Sondern meine Identität ist in Jesus Christus, weil mein Ziel ist Jesus Christus. Und ich komme von ihm ich bin von ihm geschaffen worden. Es gibt nur ein Ziel. Wenn du Nachfolger von Jesus bist, kannst du nur letztendlich eine Identität in ihm haben, weil du dich nach der ewigen Heimat sehnst. Und ohne diese Identität, wozu gehören wir? Dann gehören wir zur Welt. Und wenn ich den Rückschluss bilde, wenn du nicht zu Jesus gehörst und nicht die Identität in ihm verankert ist, dann gehörst du zu dem Fürsten dieser Welt, nämlich Satan. Und da gibt es nichts schön zu reden. Ich glaube, viele von uns in der heutigen Zeit im Westen, ich habe das festgestellt, die versuchen das so ein bisschen zu schönen. Darüber reden wir nicht. Es gibt noch Alternativen, es gibt noch was dazwischen, aber es gibt nichts dazwischen. Entweder Jesus oder nicht Jesus. Entweder hast du ein neues Herz oder du hast ein altes Herz. Und ich werde immer wieder mal gefragt, wie kannst du das alles ertragen, das ganze Leid? Ich reise ja auch in diese Länder und ich sitze manchmal tagelang wirklich von morgens bis abends mit Christen zusammen, die weinen, die ihre Geschichten erzählen. Und das ist sehr, sehr bewegend und es verlangt einem so viel ab. Und die Frage, wie schaffst du das? Ich kann es nur ganz ehrlich sagen, ich kann es gar nicht schaffen. Aber ich weiß, Jesus hat mir, als ich mich für ihn entschieden habe, ein neues Herz gegeben, nämlich ein Herz der Jesus-Identität. Und du kannst nur mit seinem Herzen Feinde lieben. Du kannst nur mit diesem neuen Herzen Leid ertragen und mit denen leiden, die betroffen sind. Und du kannst dich für die freuen, die sich um Jesu Willen, die geehrt werden um Jesu Willen. Es geht nicht aus der eigenen Kraft. Und das muss man wirklich erkennen. Ich erlebe es manchmal, dass Menschen sagen, ich will davon nichts hören, das ist mir zu schwer, ich habe schon genug andere Sachen. Dann werde dir bewusst, dass Jesus dir ein neues Herz gegeben hat, was in der Lage ist, das zu tragen, was er dir zumutet. Und das ist das, was er uns zumutet. Ich durfte Christen kennenlernen, die in der Frage der Identität in Christus extremst herausgefordert wurden. Und einer davon ist Pastor Musa Rieke aus Nigeria. Und ihr seht ihn gleich. Pastor Musa Rieke verlor seine Ehefrau und 3 Kinder bei einem Massaker in Nigeria, im Norden von Nigeria. Und sein Dorf wurde überfallen von Islamisten. Und während er bei seiner Ehefrau kniete, waren schon 2 seiner Kinder ermordet worden. Und er hat seiner Ehefrau gesagt, ich weiß, dass du jetzt heimgehen wirst, aber wir werden, bleib standhaft in Christus, wir werden ewig bei ihm vereint sein. Dann hat er das Rufen seiner Tochter gehört und ist zu dieser Tochter hin, sie war schwer verletzt. Und diese 13-jährige Tochter, ihr Name ist Zoom, sie sagte, diese Islamisten haben gesagt, na, wie will denn dein Jesus dich jetzt retten? Und dann hat sie gesagt zu ihnen, ich habe ihnen gesagt, mein Jesus hat mich bereits gerettet. Und wenn ich jetzt sterbe, werde ich bei ihm sein. Und das waren die letzten Worte seiner Tochter. Und wenn du das erlebst, wenn du das als Pastor eines Dorfes erlebst, in dem 16 Menschen getötet wurden, 12 Kinder, 3 Frauen und ein Mann. Und 3 deiner Kinder waren dabei und deine Ehefrau. Und dieser Mann sagt, ich weiß, dass ich alle wiedersehen werde. Das ist meine lebendige Hoffnung. Und deshalb will ich noch mehr mit Jesus gehen. Meine Identität in Christus soll noch mehr gestärkt sein. Für mich ist das würden wir wahrscheinlich sagen, das ist ein Mann Gottes. Das ist jemand, der ein Glaubensheld ist. Aber ich kann euch eins sagen, verfolgte Christen sind keine Helden. Weil wir denken manchmal, das sind die großen Helden. Und wenn wir dann so über Helden nachdenken und kommen dann relativ schnell zu Petrus, dann erkennen wir, Helden sind nicht aus eigener Kraft Helden, sondern in der Identität in Christus gestärkt zu sein, dann kannst du überwinden und dann erst kannst du sagen, das war ein Mann Gottes, weil er hat sich fokussiert auf Christus. Und in diesem Moment, wo sowas geschieht, sind wir ermutigt. Aber es gibt viele Christen, und die das mir auch sagen, bitte betet für uns, weil wir spüren, dass wir so angefochten sind, dass wir oft in Zweifeln kommen. Als ich angefangen habe bei Open Doors in meinem Büro saß, bekam ich einen Anruf von einem Pastor aus Eritrea. Es war der Pastor der Pfingstgemeinde in Asmara und er hatte mich gefragt und hat gesagt, darf ich Sie besuchen? Ich möchte Ihnen eine wichtige Botschaft mitgeben. Wir brauchen jetzt unsere Geschwister und deshalb reise ich gerade durch Europa und ich möchte gerne mit Ihnen sprechen über unsere Situation in Eritrea. Und das ist der Dr. Kiflu. Und er hat mich besucht und er saß mir gegenüber und er hat mir gesagt, Sie haben angefangen, die Pastoren in die Gefängnisse zu werfen und in Schiffscontainer zu verfrachten, weil wir das Evangelium weitergeben. Und sie sagen, ihr kommt da wieder raus, wenn ihr unterschreibt, dass ihr das Evangelium nicht mehr weitergebt, wenn ihr euch nicht mehr trefft. Und lasst es einfach eure Privatsache sein, aber nicht mehr Zusammenkünfte und das Evangelium weitergeben. Und er hat gesagt, bitte betet für uns, bitte helft uns in diesem Sturm der Verfolgung. Vor 20 Jahren. Dr. Kiflu ist heute, er wurde kurz danach ins Gefängnis geworfen, nachdem er wieder zurückkam. Er ist heute noch im Gefängnis. Ich bin 20 Jahre im Dienst, er sitzt heute noch im Gefängnis. Aus einem einzigen Grund, weil er nicht unterschrieben hat. Eine Unterschrift und 20 Jahre. Eine Unterschrift trennt ihn von der Freiheit. Welche Gnade und wie viel Gebet hat er auch bekommen, damit er standhaft bleibt? Er ist mit mehreren Pastoren immer noch im Gefängnis und wir wissen nicht, ob er dort sterben wird, aber wir wissen eins, er ist treu geblieben, jetzt das 20. Jahr lang. Und das sind Menschen, die uns bitten, bitte betet für uns. Die Frage ist unsere Identität in Christus also nur auf uns selbst begrenzt? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft nochmal. Die Identität in Christus ist natürlich bei uns, fängt natürlich bei uns selbst an. Aber sie geht weiter. In 1. Korinther 12, Verse 26, 27 heißt es, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Das heißt, die Identität ist nicht nur eine Frage für mich selbst, bin ich in der Identität in Christus gestärkt, sondern es geht jetzt um die Identität, deine Identität als Glied des Leibes Christi. Es ist eine Identität, bestimmt hier auch eine Identität der Gemeinde in Altensteig, in Christus. Aber der Horizont wird weitergespannt von Jesus selbst. Und jetzt kommt das Thema mit dem neuen Herzen wieder. In Hebräer 13, Vers 3 heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Jetzt möchte ich ganz ehrlich, ich habe mir die Frage auch gestellt, kannst du das wirklich, dass du eine solche Identität und Verbindung hast, dass du wirklich selbst im Gefängnis bist, selbst in einem Schiffscontainer, wo die Menschen kaum Luft bekommen und das über Jahre? Es geht in diesem Moment, beginnt es zu wachsen, in dem Moment, wo du anfängst, für deine verfolgten Geschwister zu beten. Das habe ich erlebt. Wenn du anfängst, für sie zu beten, beginnt eine Identifikation, beginnt Jesus, dein Herz, zu füllen und zu gebrauchen, damit du mehr davon spürst und du wirst im Gebet in der Vollmacht gestärkt. Du denkst manchmal, was soll ich, wenn ich nur mein Gebet nehme? Aber unser Gebet bewirkt weit mehr, als wir uns jemals erträumen und vorstellen können. Und wenn du anfängst, dann ist das der erste Schritt und dann wirst du spüren, dass Identifikation möglich ist, auch über den Leib Christi, über das, was dich betrifft, hinaus. Und du wirst feststellen, dass Jesus dir nicht zu viel zumutet, wenn du beginnst zu beten. Das erste übrigens, worum verfolgte Christen bitten, ist nicht, bitte gebt uns ganz viel Geld, damit unser Lebensstandard endlich wieder besser wird, dass wir dieses oder jenes können, sondern das erste, worum verfolgte Christen bitten, ist, bitte betet für uns. Ich hatte einen Helden schon genannt und dieser Held hat eins gebraucht, nämlich Gebet, nämlich der Petrus. Für mich ist der Petrus eigentlich das Beispiel des Topmanns und er ist der Mutigste gewesen. Er ist aufs Wasser rausgegangen. Gut, dann war die Welle doch ein bisschen zu hoch und Jesus musste zugreifen. Und bevor Petrus in wirkliche Versuchung geraten ist, hat Jesus zu ihm etwas Wesentliches gesagt, nämlich in Lukas 22, Vers 32 bis 34. Doch ich, also Jesus, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und jetzt sagt Petrus etwas Typisches und Bezeichnendes. Er sagt nämlich, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Das war, bevor er Jesus dreimal verleugnet hat. Ich bin bereit, der Superstar. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Was für eine Distanz zwischen ins Gefängnis und in den Tod zu gehen und dieses ganz kleine Bekenntnis, ich kenne Jesus. Es sind Welten dazwischen. Und ich kann euch eins versprechen, wenn ihr anfangt zu beten, dann werden diese Welten kleiner. Und wenn Jesus nicht für Petrus gebetet hätte, wäre Petrus nicht wieder zurückgekehrt. Denn das ist deutlich, er hätte seinen Glauben verloren, wenn Jesus nicht gebetet hätte. Und deshalb ist Open Doors immer unterwegs mit dieser Kernbotschaft. Gebet ist entscheidend, damit Geschwister in extremster Verfolgung im Glauben standhaft bleiben können. Und ich sage persönlich immer wieder, das ist für mich so ein Bild, wenn wir den Leib Christi nehmen, ich sage immer wieder, es geht darum, den Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi überhaupt wieder herzustellen. Wir sind durch eine Pandemie gegangen. Viele Christen im Westen sind sehr geschüttelt worden. Es gab ziemlich viel Stress in vielen Gemeinden, habe ich zumindest mitbekommen. Und in dem Moment, wo der Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi wiederhergestellt wird, indem wir anfangen, für sie mitzubeten und einzustehen, werden wir automatisch auch gestärkt in diesem Blutkreislauf. Weil sie gehen durch Stürme durch, schon längst. Und wenn ich das mal so sagen darf, die Pandemie, das ist ein ganz entferntes, leichtes Säuseln im Vergleich zu dem, was Christen im Moment gerade in extremster Verfolgung durchmachen. Wir können von ihnen lernen, wie wichtig es ist, in der Identität in Christus zu wachsen, damit wir auf das, was noch kommt, besser vorbereitet sind. Mir hat mal der damalige Leiter der palästinensischen und der israelischen Bibelgesellschaft Folgendes gesagt, und das ist etwas, was ich immer wieder auch mitnehme. Er hat gesagt, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch wir sind Teil der verfolgten Gemeinde, weil wir sind ein Leib. Das heißt, wir sind in der Identität verfolgte Christen, weil Jesus deutlich macht, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und in diesem Moment, wo wir Teil der verfolgten Gemeinde sind, haben wir auch eine besondere Verantwortung. Und das ist mir nochmal aufgegangen in einem Bibelwort, was wir hier auch gleich sehen, nämlich aus Hebräer 10, die Verse 32 bis 34. Und da ist mir eine gewisse Offenbarungserkenntnis gekommen, als ich diesen Vers gelesen habe. Da heißt es, denkt daran, wie ihr euch früher bewährt habt. Gleich nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt hattet. Damals musstet ihr einen langen und harten Kampf bestehen. Und jetzt kommt das, was mich besonders herausgefordert hat in der Erkenntnis. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen zu ihnen. Ist das nicht interessant? Es geht um Bewährung. Denkt daran, wie ihr euch, und damit bezieht er alle ein, wie ihr euch früher bewährt habt, nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt habt, also nachdem ihr Jesus Christus angenommen habt. Die einen, das gab es schon früher, wurden misshandelt und wurden massiv verfolgt. Und die anderen, die das gerade nicht betroffen hat, die standen zu ihnen. Und dann heißt es, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Es geht immer, Jesus, um Identifikation. Und du kannst nicht innerhalb des Leibes Christi sagen, ja, ich bin hier abgeschottet, ich habe mit den anderen nichts zu tun. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Und ich musste das auch erst verstehen, weil ich habe euch am Anfang gesagt, von dem kleinen Zirkel, den ich gesehen habe, sehe ich heute viel mehr. Und Jesus hat mir eine Herzerweiterung geschenkt, Es ist nicht immer einfach. Aber wenn ich hier heute stehe, dann bin ich hier nicht hergekommen, um eine gute Predigt zu halten. Sondern mein Gebet ist, dass der Herr euch, jedem Einzelnen von euch, eine Herzerweiterung schenkt für eure verfolgten Geschwister, die sich zum großen Teil immer noch isoliert nicht nur fühlen, sondern die isoliert sind. Und ich bete dafür, dass der Heilige Geist etwas in Gang bringt, nämlich diesen Blutkreislauf des Leibes Christi in Bewegung zu bringen, damit diese Geschwister gestärkt werden, damit sie standhaft bleiben im Glauben, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Also jetzt Christenverfolgung, was hat das mit uns zu tun? Ich möchte diesen ersten Schritt mit euch jetzt gehen, in einer Gebetszeit. Ihr seid, ich habe gehört, ihr habt auch einen Missionskreis. Also es ist nicht wirklich ein erster Schritt. Und ich darf ich einfach mal fragen, es interessiert mich immer, traut es euch einfach mal. Wer von euch betet denn schon für verfolgte Christen oder kennt Gebetsanliegen? Hat das Magazin vielleicht von euch? Wow, das sind schon einige. Ich frage jetzt nicht, wer es noch nicht hat. Dann gehen wahrscheinlich, das sieht noch beeindruckender aus. Aber für mich ist entscheidend, die, die es tun, ihr habt einen enormen Einfluss, und das möchte ich euch einfach sagen, auf die Situation der Christen vor Ort. Und ihr sollt es wissen, ich möchte euch ermutigen, weiterzumachen, denn sie berichten mir, sie berichten uns, welche besondere Power, welche Kraft euer Gebet hat. Auch wenn ihr es nicht seht, was geschieht, aber es geschieht. Und ich möchte euch jetzt Gebetsanliegen nennen, einfach, dass wir jetzt in dieser Identität in Christus für den Leib Christi jetzt aufstehen. Und zwar in kleinen Gruppen. Vielleicht könnt ihr euch mit zwei oder drei gleich zusammenstellen. Ich möchte einfach die Christen in den Gefängnissen in Eritrea euch ans Herz legen. Ihr habt von diesem Dr. Kiflu gehört, und es sind andere Pastoren, die dort auch jetzt in diesem Moment seit Jahren im Gefängnis sind, und die sitzen teilweise ohne Licht in wirklich dunklen Schächten, in Schiffscontainern, und sie brauchen unser Gebet. Und wenn ihr jetzt für sie betet, bin ich mir 100% sicher, dass sie das spüren werden. Und dann möchte ich euch bitten, es ist ein zweites Anliegen noch. Ich bin zweimal in Afrika unterwegs gewesen, und ich habe das noch nie so gehört aus dem Mund von Kindern. Wir hatten einige Kinder da, die erzählt haben, was es für sie bedeutet, dass sie Christen sind in einem islamischen Land und was sie durchmachen in den Schulen. Wie sie von Lehrern und von den Kindern geschlagen, gemobbt werden und ausgegrenzt werden. Es sind teilweise 300 Kinder in der Schule und zwei oder drei Christen, auf die sich die ganzen Kinder und auch die Lehrer fokussieren und sie extrem bedrängen und ihnen deutlich machen, ihr seid nichts wert. Sie wollen den Kindern die Identität in Christus rauben, damit die Kinder, die ein offenes Herz haben, anfangen zu zweifeln, damit sie nicht mehr an Jesus glauben. Bitte betet für die Kinder. Und dann haben wir im Moment in Afghanistan, das ist das dritte Gebetsanliegen, ihr müsst auch nicht für alle drei beten, nehmt euch einfach als Gruppe das raus, wo ihr spürt, hier bleiben wir auch dran, wie ihr möchtet. Viele Christen in Afghanistan, und es gab mehr, als wir vielleicht denken, mussten fliehen in Nachbarländer und sitzen dort zum Teil fest. Und sie kriegen keine Staatsbürgerschaften, sie sind dort untergetaucht, sie hängen dort fest. Und es ist eine ganz schwierige Situation, weil es ganze Familien sind. Ich bitte euch, für diese Christen zu beten. Wir sind sehr intensiv bemüht, zu helfen, aber sie brauchen jetzt ganz viel Ermutigung, weil es eine sehr hoffnungslose Situation für sie ist, menschlich gesehen. Und deshalb brauchen sie neue Hoffnung und Power, einfach von oben, dass Jesus sie tröstet und ihnen hilft. Ja, lasst uns zusammenstehen und für diese drei Anliegen beten, und ich schließe die Gebetszeit dann ab. Ja, stellt euch gerade, wie ihr, oder ja, genau, am besten ist es wahrscheinlich zu stehen, dann könnt ihr euch ein bisschen zueinander drehen. Und wer nicht in der Gruppe sich stellen möchte, kann auch gerne sitzen bleiben und kann einfach ganz persönlich für sich beten.